Mein heutiger Gast ist Nordhorner. Er ist Arzt an der berühmten Charité in Berlin und dort in der Herzchirurgie. Außerdem ist er Wissenschaftler, Forscher. Er beschäftigt sich mit Alterungsprozessen, mit Anti-Aging, unter anderem an der Harvard-Universität, ebenfalls sehr berühmt. Aber er ist eben auch Influencer mit weit über 100.000 Followern auf Instagram und TikTok. Und es zieht ihn manchmal auf die Bühne als DJ vor vielen hundert, vielleicht sogar tausend Zuhörern. Ein Leben irgendwo zwischen Arzt, DJ und Comedy, wie er selber sagt. Ich schaue heute hinter die Schlagzeilen mit Jasper Iske.
Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Jasper, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und schön zurück zu sein in der Heimat, ja.
Ja, zumindest virtuell, ne? Aber sehr schön. Du, bevor wir einsteigen, es ist ja, gibt ja viel zu reden, müssen wir kurz über deinen Namen reden. Ich habe gedacht, so ein DJ Jasper Iske, ein Influencer Jasper Iske, jo, cooler Künstlername. Beim Herzchirurgen an der Charité oder bei einem Forscher an der Harvard-Uni ist es wahrscheinlich kein Künstlername. Du heißt tatsächlich so.
Das ist mein Name, richtig. Und ja, die Herkunft ist eh so ein bisschen. Ich habe mal gehört als Fun Fact, dass ich einer der ersten Jaspers in der Grafschaft war. Ja, also von allen, die da irgendwie im Geburtsregister stehen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der älter ist als mit meinem Namen. Ich bin von 94. Ja, und Iske kommt wohl aus dem Finnischen.
Okay.
Aber ja, die Frage, wo sich das alles herrührt, ist gut gegeben. Also ja, aber es ist mein normaler Name, ja, richtig.
Ich habe übrigens, weil du das erzählt hattest, der erste Jasper aus der Region. Ich habe tatsächlich mal versucht, das zu recherchieren. Wir haben ja unser Zeitungsarchiv im ePaper digital und da habe ich mal ein bisschen gesucht. Sagen wir mal so, ich kann das nicht widerlegen, dass du einer der Ersten bist oder der Erste. Ich kann es auch nicht wirklich beweisen. Ich habe da irgendeinen Jasper in Brandlicht gefunden, aber der war Textilarbeiter und vielleicht zugezogen. Also ich habe den nur Hochzeit und Nachwuchs gefunden. Das Kind hieß dann Hermann, das ist dann wieder ein bisschen passender hier. Aber gut, wie dem auch sei, also du heißt tatsächlich so. Lass uns loslegen. Du bist Nordhorner, du bist 31 Jahre alt, hast hier dein Abitur gemacht am Stadtring und hast dann Medizin studiert. Warum Medizin?
Ja, also es war letztlich so, ich habe schon in der Schule gemerkt, dass ich mich für Naturwissenschaften interessiere. Das war schon eigentlich immer so. Es waren auch die Fächer, die mir ganz gut in der Schule gelegen haben. Und dann war irgendwie so ein bisschen die Idee, okay, ich war nicht der Mensch, glaube ich, der mich gesehen hat, dass ich im Labor arbeite, sondern ich mochte schon so diese Interaktion mit Menschen, mit Kollegen viel, was jetzt nicht heißt, dass es im Labor gar nicht gibt, aber sagen wir mal auf einem doch proaktiven Niveau und wo das viel vorkommt. Und so lag es dann irgendwie nahe, dass man sagt, okay, ich mag Naturwissenschaften und ich mag die Interaktion mit Menschen und was verbindet das ganz gut? Und das war so ein bisschen Medizin. Und dann kam das so zunehmend, als ich dieser Wunsch formuliert, als ich dann irgendwie in der Schulzeit auch weiter vorankam, merkte ich habe ganz gute Leistungen, ich kann das auch, glaube ich, umsetzen eventuell. Und dann irgendwann habe ich das auch, sagen wir mal so, als Ziel gefasst und mir dann auch in der Schule wirklich Mühe gegeben, dass ich eben überhaupt die Möglichkeit habe, diesen Platz irgendwie zu bekommen und dann Gas gegeben, da ein gutes Abi hinzulegen. So, das war quasi der Weg. Ich war aber kein Kind, was von ja, sag ich mal, als Kind, Kleinkind schon gesagt, ich will Arzt werden, sondern ja, früher wollte ich immer Ingenieur werden, weil ich den Begriff cool fand, ja.
Oh, auf den Ingenieur kommen wir gleich noch, aber kurz Medizin. Ich finde das ja ganz spannend, wie du das sagst, weil ich kriege es gerade selber mit bei meinen Kindern, die zwar nicht Medizin studieren wollen, aber halt Freunde haben. Gefühlt brauchst du ja ein 1-0er-Abi inzwischen, um Medizin zu studieren. Und es gibt ja immer so ein bisschen diesen Vorwurf, dass jemand, der 1-0 im Abi hat, ja nicht zwingend der empathischste Mensch ist. Es gibt bestimmt auch sehr empathische 1-0er, aber eben nicht alle. Und insofern finde ich das ganz spannend, dass du betonst, dass eben dieses Menschliche eben auch eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Berufsentscheidung. Also hast du ein 1-0er-Abi?
Ich habe 1,1. Oh. Man muss aber dazu sagen, ich bin da tatsächlich, habe ich sogar eine relativ klare Meinung dazu. Man muss sich halt immer überlegen, also wir haben die Schule und was ganz entscheidend ist, und das ist auch ein negativer Kritikpunkt, den ich aus dieser Ecke, der da immer mal kommt, also dieses Argument ist ja definitiv nicht falsch, aber es heißt sehr häufig, ja, man lernt ja im Abi, da hat man dann die Fachidioten, die 1-0er. Und das ist halt einfach nicht richtig, weil für ein gutes Abitur muss man eben nicht nur Mathe können, sondern im Abitur werden ja diverse Fähigkeiten geprüft. Also Sprachkompetenz, sich ausdrücken können, schreiben, Vorträge, man braucht mündliche Noten, schriftliche Noten und das über ein Spektrum, also Sprachen, Naturwissenschaften, auch irgendwie künstlerisch, sportlich. Also man muss in vielen Bereichen eben Topnoten erreichen, um am Ende auf dieses 1-0-Abi zu kommen. Ja, und das mag natürlich sein, dass man das auch so ein bisschen, sage ich mal, nerdy angehen kann und quasi überall guckt, wie optimiere ich mich da. Aber letztlich all diese Kompetenzen abzudecken, dafür, glaube ich, ist es gar nicht so leicht, total sozial inkompetent zu sein und dann sowas zu erreichen. Das heißt, meiner Meinung ist es zumindest so, das Abitur ist schon eine ganz gute Prüfung, um irgendwie zu schauen, dass man relativ breit gefächert ist. Das merke ich auch an meinen Kommilitonen, habe ich immer gemerkt. Die Leute sind schon, also ich glaube, dass man da diese absoluten Leute hat, die völlig unempathisch sind. Die gibt es natürlich auch, aber das sind meiner Meinung nach eindeutig die Minderheit. Und deswegen, glaube ich, ist das Abitur auf jeden Fall ein guter Grundstein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein bisschen harsch, dass das als einzige, also häufig als die einzige Quelle ist, um da wirklich reinzurutschen. So, ja.
Innerhalb der Medizin, und da sieht man ja auch, wie breit jemand aufgestellt ist, der ein gutes Abi macht, hast du dich für die Chirurgie entschieden. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, liegt das daran, dass du gerne mit Lego-Bausteinen spielst.
Ja, das ist richtig. Ja, es war so ein bisschen so, ich habe auch schon als Kind gerne so getüftelt und gefrickelt. Und dann kam das irgendwie so, dass ich dachte, okay, ich will... als ich dann quasi ins Studium eingestiegen bin, habe ich mir natürlich alles angeschaut, alle Fächer, und irgendwie habe ich gemerkt, in der Chirurgie, wenn man dann mal was machen durfte, das ist als Student ja auch nicht ganz so häufig, aber mal was nähen durfte oder mal eben händisch tätig wurde, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und irgendwie hat das die ganze Ebene noch so ein bisschen erweitert. Und so kam irgendwann so ein bisschen das Interesse für Chirurgie und dann bin ich schließlich, irgendwann habe ich mich für Herzchirurgie entschlossen, ja.
Also ist da doch so ein bisschen dieser Berufswunsch Ingenieur auch noch durchgekommen. Also irgendwas abklemmen oder wieder zusammenfrickeln machst du ja auch.
Ja, also ich glaube zumindest schon, was schon die Parallele war, auch damals als Lego-Bauer, habe ich immer gesagt, ja, Ingenieur, das passte irgendwie so, ja. Und am Ende ist das schon so, natürlich ist eine handwerkliche Tätigkeit, die man wahrnimmt. Aber ich würde sagen, es gibt so ein schönes Zitat von einem unserer Kollegen, der sagte, Chirurgie ist Denken mit der Hand, ja. Und so ein bisschen passt das auch. Also es ist natürlich viel wirklich Handwerk. Und ich glaube, man hat aber irgendwie trotzdem noch so diese andere Ebene, die eben nicht nur im OP stattfindet, sondern eben mit der Patienten. Versorgung. Und deswegen ist das eine ganz schöne Kombi, ja.
Bevor wir gleich drüber reden, wie so ein Alltag eigentlich aussieht in der Herzchirurgie, lass uns noch mal so ein bisschen bei deiner Ausbildung bleiben. Du hast, ich glaube, in Hannover studiert und bist dann aber ja auch, und hast das übrigens abgeschlossen, um das einmal eben zu sagen, du bist Dr. Med, ne? Und hast eben auch durchaus wissenschaftlich gearbeitet. Was genau hast du erforscht, beziehungsweise erforschst du?
Genau, also man macht im Prinzip, als viele Medizinstudierende machen quasi ihre Doktorarbeit, beginnen sie im Studium, ja, und man fängt die einfach irgendwie erstmal an und im Verlauf geht man diesem Thema nach. Da habe ich quasi in der Transplantationsimmunologie, um es genau zu sagen, also es ging darum, das Immunsystem während einer Transplantation zu untersuchen in Hannover, so habe ich angefangen. Und darüber ergab sich dann tatsächlich die Möglichkeit, da habe ich meinen heutigen, sage ich mal, Mentor kennengelernt, der in Boston an der Harvard-Universität forscht und arbeitet, der ist auch Chirurg und macht eben auch Immunologie im Bereich der Transplantation. Aber sein Thema ist vor allen Dingen der Effekt oder der Einfluss des Alterns auf Transplantation, ja. Und so bin ich an den geraten, weil wir uns auf einem Kongress kennengelernt hatten und er sagte, ja, wir nehmen auch immer mal Leute oder deutsche Studis, die bei uns arbeiten können. Und ich wurde dann, erst dachte ich so, ja, USA, aktuell bin ich in Boston, ich konnte mir damals nicht viel darunter vorstellen. Und dann hatte ich aber ihn mal nachgeschaut und sah, der ist am Brigham and Women's Hospital und das gehört zur Harvard University. Und da dachte ich so, oh Mann, das muss ich ja wohl irgendwie nachgehen, die Chance. Mir war das damals gar nicht bewusst. Ich kannte natürlich den Namen. Und habe dann aber auch natürlich die Gelegenheit gesehen und die Chance und bin dann letztlich für ein Jahr rübergegangen mit so einem Förderprogramm. Und das Thema, was ich untersucht habe und wo ich auch sagen kann, da bin ich so in der Forschungsriege auch bekannt für geworden, ist eigentlich, dass wir untersucht haben, wir wissen, alte Organe, wenn man die transplantiert, ja, also wenn wir einen Empfänger haben.
Also Organe von alten Menschen.
Alten Menschen, genau. Ja, wenn wir einen alten Organspender haben, dann werden diese Organe schneller abgestoßen, also gehen schneller kaputt, ja, als Organe von jungen Spendern. Und dann war im Prinzip die Frage, ja, woran liegt das denn? Und diese Ursache haben wir quasi untersucht und konnten die auch mehr oder weniger herausstellen. Und was wir dann mehr oder weniger gemacht haben, das ist quasi dann so die Translationsleistung gewesen. Wir haben gesehen, es gibt so einen ganz speziellen Zelltyp, also gealterte Zellen logischerweise, die sich in diesen alten Menschen ansammeln, ja, die mehr oder weniger sammeln sich an und fördern quasi dieses Problem. Und wir haben dann eine Lösung gefunden, die diese Zellen sozusagen vorzeitig beseitigt und damit quasi dafür sorgt, dass alte Organe besser transplantiert werden können. Ja, das war sozusagen das, die Entdeckung. Ja.
Klingt mir nach einem wichtigen Thema, wenn man immer wieder liest, ja, eben auch in den Schlagzeilen bei uns, dass es viel zu wenig Organspender gibt, wie schwer sich viele Menschen damit tun, sich mit diesem Thema überhaupt zu befassen. Das heißt, ihr könnt dadurch eigentlich die Gruppe derjenigen, die als Spender in Frage kommen, deutlich vergrößern.
Ganz genau. Also der Ansatz ist der, man muss wissen, das ist experimentelle Ebene. Das findet im Tiermodell statt teilweise. Teilweise auch, wir sind jetzt forschen an menschlichen Gewebe, sage ich jetzt mal, und auch an Menschen. Am Ende ist der Schritt genau der. Wir hoffen quasi, oder das machen wir aktuell schon, durch diese Medikamente, die wir da nutzen, Organe von älteren Spendern zu verbessern und damit überhaupt transplantieren zu können, weil vorher konnte man die nicht nutzen. Und deswegen gibt es dann letztlich, das ist das Ziel in den nächsten 5-6 Jahren, ja, die alte Organe mehr zu transplantieren und somit mehr Menschen, die auf ein Organ warten, ein passendes und eben nicht schlechteres Organ zukommen zu lassen. Und das ist der Ansatz, dem ich jetzt seit ungefähr, ja, inzwischen fast 7 Jahren schon nachgehe, kann man sagen. Und aktuell ist das auch recht vielversprechend, muss man sagen. Also wir sind jetzt an den Schritten, dass wir wirklich die Therapie auch anwenden, noch in vorklinischen Studien, aber diese Translation wird bald passieren, ja.
Ja, sehr spannend. Ich muss ja zugeben, als ich gehört habe an die Aging, da habe ich erst gedacht, du produzierst irgendwie Antifaltencremes oder so etwas. Also da geht es schon um was ganz anderes und auch ein sehr ernstes Thema.
Ja, man muss dazu sagen, das ist ganz spannend. Also natürlich habe ich in der Zeit, in der ich dieses Thema gemacht habe, ging es irgendwie um Anti-Aging, ja. Und dieses Thema, was ich da erforsche, ist natürlich total weit einsetzbar. Also wir haben das in diesem Kontext benutzt, aber man muss sagen, Anti-Aging, das, was wir da machen, hat auch eine Relevanz für die Kosmetikindustrie und auch gleichzeitig eine Relevanz natürlich für altersspezifische Erkrankungen, wo man quasi auch schaut, wie funktioniert diese Zellen, die sich da ansammeln, zum Beispiel bei Alzheimer oder bei Herzerkrankungen, die auch im Alter auftreten. Und das ist ein Riesenthema und vor allem auch in der Kosmetik. Ja, also da habe ich mich auch schon mit befasst und auch schon tatsächlich eine Arbeit zu verfasst, die es auch zu lesen gibt. Ist aber eine Übersichtsarbeit, keine neue Entdeckung. Ja.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn man so als Forscher in Harvard aktiv ist? Du hast vorhin mal gesagt, dass du eigentlich nicht so sehr ins Labor wolltest, sondern eher mit Menschen arbeiten willst. Das klingt mir jetzt eher, also so stelle ich mir Forscher vor, ne? Irgendwie rein ins Labor, Tür zu und dann irgendwie nach vielen, vielen, vielen Stunden wieder rauskommen mit irgendeinem Ergebnis.
Ja, das trifft es sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, ich war damals auch mehr oder weniger, aber ich habe die Chance am Ende motiviert und nicht die Arbeit selber. Ich dachte mir, ich hatte ja schon ein Dreivierteljahr Forschung im Labor hinter mir und ich merkte dann so langsam, oh, diese akribische Arbeit, Pipettieren und so weiter, das ist jetzt nicht das, was meine absolute Passion ist, ja, sondern ich mag es, Arzt zu sein und auch damals Arzt zu werden. Und dann war es aber so, wenn man das dann macht, ist es wirklich so, man geht morgens hin und hat quasi an dem Tag irgendwie eine Aufgabe, eine Fragestellung, die man lösen will mit einem Experiment. Und diese Experimente dauern halt teilweise mehrere Tage, weil man immer wieder diese Zellen, die man benutzt, zum Beispiel wachsen lassen muss und so weiter. Und es ist schon sehr akribische Handarbeit, ja, viel Konzentration. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann vor Ort natürlich auch so einen gewissen Erfolgsdruck verspürt an mir selber. Also wenn ich schon hier bin, dann will ich hier auch was erreichen. Und bin dann da ziemlich in das in die Isolation gegangen und habe da wirklich 12 Monate Hardline-Forschung betrieben. Irgendwann dann auch in dem Labor, weil die Mieten in den USA so hoch waren, ja, bin ich da eine Zeit lang, habe ich in diesem Labor gewohnt, ja. Also es war eine wilde Zeit, aber eben auch, muss man sagen, eine sehr erfolgreiche. Und vielleicht, um einmal diese Perspektive zu geben, ich mache das ja auch heute noch, aber inzwischen bin ich mehr in der Position, dass ich diese Projekte ein bisschen mehr koordiniere, ja. Also ich habe Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die diese wirkliche Pipettierarbeit dann durchführen. Da gibt es Gruppen für, die das quasi machen, die kann man dann, mit denen kann man zusammenarbeiten. Und ich kann so quasi meine Ideen, die ich habe, damit weiterbringen, ohne selber neben meinem Arztberuf, den ich habe, quasi im Labor viel stehen zu müssen. Ja, das muss man sagen. Das hat sich halt quasi gewandelt, ja.
Und offensichtlich war deine Forschung ja sehr erfolgreich. Ich kann das selber nicht beurteilen, aber wenn man mal ein bisschen googelt, stellt man fest, dass deine Arbeit ja auch ausgezeichnet worden ist, also auch in Wissenschaftskreisen sehr anerkannt wird.
Genau, also dieses gesamte Feld war damals relativ neu. Wir haben quasi dieses, ich sag jetzt mal, Anti-Aging-Thema auf Organtransplantation angewandt. Und das schien halt zu funktionieren. Das weiß man ja vorher auch nicht so ganz, ja. Und dieses Thema ist eben bis heute relativ viel umforscht. Und gerade dieser Transplantationsansatz hat nun auch in mehreren Gruppen, sage ich mal, neben der, mit der ich angefangen habe, Anklang gefunden, sodass es quasi so ein Feld wurde. Und wir waren somit die Ersten, die dazu veröffentlicht und publiziert haben. Und deswegen gab es da auch genau einige Preise, die ich dafür gewonnen habe und bin auch immer noch häufig als, sage ich mal, Sprecher auf Kongressen zu diesem Thema eingeladen, weil ich es ja auch immer noch weiter verfolge. Und vielleicht ein Mini-Sneak Peek für die Nerds, die sozusagen ein bisschen wissen, was ich da genau mache. Ich da einiges mal, was wir jetzt machen, ist, wir haben jetzt quasi eine Route gefunden, wie wir diese Medikamente wirklich applizieren, also wie die geben können. Es ist ja immer die Frage, wen behandelt man denn? Ja, den am Ende den Körperspender, ja, den Organspender, der ist ja in der Regel dann bereits hirntot. Also das ist ja auch eine ethische Frage, wie kann man das machen? Den Empfänger, der hat ja bereits dieses Organ bekommen. Und der Ansatz, den wir jetzt verfolgen, ist, wenn man diese Organe entnimmt, dann kommen die in spezielle Geräte, wo sie quasi eine Zeit lang mehr oder weniger gespült werden und eigentlich schon funktionell sind. Ja, das sind diese Systeme. Und in dieses System geben wir nun diese Medikamente quasi, bevor wir es an den Empfänger transplantieren. Und das ist quasi der Ansatz, den wir verfolgen. Und der scheint aktuell sehr vielversprechend.
Ja, da haben wir eigentlich schon die Brücke jetzt wieder in die praktische Arbeit. Du bist inzwischen ja, wieder in Deutschland natürlich, du bist in Berlin und arbeitest in der Herzchirurgie. Ich bin ja nun totaler medizinischer Laie, aber für mich ist Herzchirurgie immer so die Königsdisziplin in der Medizin. Also Herzchirurg, vielleicht noch Hirnchirurg, das sind so die Operationen am offenen Herzen, da gibt es ja so diese Sprüche. Ist das so? Also ist das tatsächlich so eine Disziplin innerhalb der Medizin, wo man sagt, ja, das ist schon besonders anerkannt?
Also ich würde sagen, ja, es ist besonders anerkannt. Das liegt so ein bisschen an mehreren Komponenten. Ich glaube, was man sich im Klaren sein muss, und das war auch der Grund, warum ich Herzchirurgie machen wollte, ist die Tatsache, dass Herzchirurgie natürlich den gesamten chirurgischen Aspekt hat, aber sich eben sehr viel auch mit dem Herzen befasst, also somit mit dem Kreislauf. Und da spielen natürlich ganz viele, sage ich mal, internistische Themen, also Themen, die Kardiologen, Lungenärzte, Pneumologen und so weiter behandeln, auch eine große Rolle. Ja, also wenn das Herz, sagen wir mal, nicht mehr funktionstüchtig ist, führt das zu vielen Komplikationen in anderen Organen. Und deswegen sind wir, glaube ich, als Herzchirurgen relativ breit ausgebildet. Also bevor wir wirklich im OP anfangen, machen wir auch ein Jahr lang eine Normalstation, also eine normale, Krankenhausstation, in der wir Patienten versorgen, die irgendwie mal am Herzen operiert wurden. Dann ein Jahr Intensivstation, in der wir quasi schwerkranke, herzkranke Patienten versorgen. Und letztlich eben auch noch Notaufnahme für 6 Monate, wo wir quasi in der Notaufnahme arbeiten, mit allen anderen Kollegen auch zusammen. Und ich glaube, was man sich aber im Klaren sein muss, Der Anspruch an die Medizin ist in jedem Fach, glaube ich, ziemlich derselbe und auch die Herausforderungen sind so. Was bei uns eben dazu kommt, ist vor allen Dingen diese körperliche Komponente, dass wir eben teilweise sehr, sehr lange Operationen haben, bei denen wir sehr, sehr lange sehr konzentriert stehen. Und das hebt dieses Fach schon nochmal von vielen anderen etwas ab, weil man sich vorstellen kann, wenn dann es kommt ein Notfall, dann bedeutet das vielleicht bei vielen Fächern, ich sag jetzt mal, man hat sich zum Beispiel einen Arm gebrochen, ja, dann kann man diesen Arm häufig, man operiert das, man bringt vielleicht eine Schiene oder eine Platte an den Knochen an, dass der wieder zusammenwachsen kann. Und das geht in der Regel relativ zügig, sage ich jetzt mal. Ja. Und so eine Herz-OP umfasst in der Regel mindestens schon 3 bis 6 Stunden. So ist so die normale Ablauf. Und dieses Commitment, dass man dann da 6 Stunden steht unter Notfallbedingungen, das ist halt teilweise dann sehr besonders, würde ich sagen, und auch herausfordernd. Und deswegen machen es auch eben nicht so viele, weil das natürlich auch belastend ist. Ja, das kann man schon sagen.
Du steckst ja gerade in diesem, wenn ich es richtig weiß, in diesem Ausbildungsprozess quasi drin. Ja. Du bist, wenn ich es richtig weiß, Assistenzarzt in der Herzchirurgie. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag eines Assistenzarztes in der Herzchirurgie an der Charité in Berlin aus?
Genau, also man muss das, wie gesagt, staffeln, je nachdem, in welchem Schritt man sozusagen ist. Wie gesagt, man hat ja diese Normalstation, man hat die Intensivstation, in denen man nachgeht. Diese Tätigkeiten habe ich hinter mir. Ich bin jetzt in den OP rotiert. Das heißt, ich gehe morgens, komme ich ganz normal um 7 zur Arbeit. Dann wird der OP-Plan quasi morgens diskutiert im Gremium, also welche Menschen müssen wir an dem Tag operieren, welche sind Notfälle, welche sind quasi, haben eine schwere Erkrankung, die aber jetzt nicht unbedingt jetzt sofort operieren werden muss. Dann wird die Strategie besprochen, also wie geht man vor, da gibt es ja verschiedene Techniken und auch Ansätze. Und dann geht es eigentlich los, in der Regel haben wir in unserem normalen Alltagsprogramm 2 Operationen pro Tag. Man nennt das dann immer Runden. Es gibt die erste Runde und die zweite. So. Und das sind dann 2 Fälle, wo man dann als Assistent mit einem Senior-Operateur zusammen ist, den man dann, wie auch das Wort schon sagt, assistiert. Ja, das heißt, ich finde, in der Chirurgie passt der Begriff Assistenzarzt auch sehr gut, weil man wirklich im OP assistiert. Und in anderen Fächern vielleicht nicht unbedingt, weil man eben, man darf nicht vergessen, Assistenzarzt ist immer noch tätiger Arzt. Aktuell wird ja auch so ein bisschen die Formulierung benutzt, Arzt in Weiterbildung. Das ist, glaube ich, so die neue Terminologie, die man nutzt, weil eben man ja auch schon sehr viele ärztliche Tätigkeiten übernimmt. Also als Beispiel, als ich auf der Intensivstation war, habe ich natürlich auch ganz normal Entscheidungen getroffen und Tätigkeiten alleine durchgeführt, ohne einen Menschen oder einen Kollegen, den ich assistiere, sagen wir mal. Ja, und das ist aber im OP einfach so, man assistiert. Und an dem Punkt, wo ich jetzt bin, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren im OP, ist es halt so, dass ich jetzt quasi die Schritte zunehmend auch übernehme und beigebracht bekomme, also gewisse Tätigkeitsfelder selber abdecke und durchführe. Und das ist dann quasi der Part, wo wirklich diese Ausbildung auch beginnt. Ja, also man hat jetzt lange observiert und assistiert, gewisse Schritte mit begleitet und jetzt ist es wirklich so, dass man die Tätigkeiten auch selber durchführt, also selber operativ tätig ist.
Das klingt für mich erstens nach einer sehr anspruchsvollen Ausbildung und nach einer sehr langen Ausbildung. Du bist 31 und bist eben immer noch in so einer Ausbildungsphase. Das ist in anderen Berufen natürlich ganz anders. Und es klingt für mich nach einem sehr stressigen Job, weil man nie weiß, was einen erwartet, weil man vielleicht auch nicht weiß, wie lange es dauert, weil es natürlich mit einer sehr, sehr hohen Verantwortung verbunden ist. Und ich habe das ja selber gemerkt, als wir versucht haben, einen Termin zu finden für ein Telefonat oder jetzt für die Podcast-Aufnahme, war gar nicht so leicht, da in deinem Kalender eine Lücke zu finden. Wobei wir gleich dazu kommen, dass du ja offenbar als Herzchirurg auch noch nicht ganz ausgelastet bist. Was ist so toll an diesem Beruf, wenn der gleichzeitig doch sicherlich sehr fordernd ist?
Ja, also ich glaube, es ist schon, ich hatte es schon so ein bisschen angeschnitten, es ist diese Translation, also man hat eben das klinisch-tätische mit Patienten mehr oder weniger, also diese Patientenversorgung, die sehr, auch sehr internistisch, also sehr krankheitsnah stattfindet. Also wir überlegen uns auch, wir haben auch mit Medikamenten zu tun, ja, Intensivmedizin und zeitgleich aber eben das Operative, was, sage ich mal, doch schnelle Ergebnisse erbringen kann, wenn es denn gut funktioniert. Und ich glaube, das, was die Herausforderung ist, und das ist so ein bisschen das, worauf man möchte, ist natürlich die Tatsache, also das, was wir tun, ist immer noch sehr strukturiert und gar nicht hektisch, wenn man das so denkt, unbedingt. Aber es gibt eben Momente in diesen Operationen, die sind unvorhersehbar. Und auf die muss man quasi mit einem sehr kühnen Geist, sage ich mal, reagieren können. Ja, man braucht eine gewisse Abgebrühtheit und Erfahrung, in solchen Situationen ruhig zu bleiben. Und das ist ein Erfahrungsweg, wenn man den vor sich sieht und den auch mitmacht, dann macht er auch unheimlich viel mit einem selber. Man wächst da sehr dran. Also es ist wirklich so, wenn man sagt, Stresssituationen oder Situationen, die, sagen wir mal, nachhaltig Probleme für mich jetzt persönlich bedeuten können, die habe ich häufig schon durchlebt, ja, in diesem Job, dass ich weiß, okay, hier geht es jetzt wirklich darum, wenn das jetzt nicht klappt, dann hat das fatale Konsequenzen für den Patienten, der hier liegt, ja, und das bringt einem schon immer vor Augen, was man eigentlich auch für eine Tätigkeit da durchführt und am Ende auch, welches Privileg von Verantwortung einem gegenüber gebracht wird. Also diese Menschen geben sich schon in diese Schutzsituationen, in denen man verantwortlich ist und man übernimmt dann quasi diese Verantwortung mit der Absicht, hier irgendwie was Gutes zu tun. Ich muss schon sagen, ich kann sagen für diesen Beruf, ich stehe jeden Morgen auf und weiß, auch wenn ich mal früh aufstehen muss oder lange ist, dass ich irgendwas tue, was auf jeden Fall nützlich ist und irgendwem vielleicht helfen wird. So, das ist was, was mich motiviert. Das macht auch Spaß daran, eben neben dem ganzen Kram, der eben auch nicht attraktiv ist, mit Nachtdiensten und so weiter. Und das ist immer was, wo man sagt, das motiviert einen. Und vielleicht so eine mal so eine Situation, um das mal zu veranschaulichen, wie die Tätigkeit wirklich aussieht. Wenn du so eine Herz-OP durchführst, ein häufiger Fall sind ja diese Bypass-Operationen. Man kennt vielleicht auch in seinem Umfeld Leute. Wenn man das mal gesehen hat, das ist wirklich eine komplexe Operation. Deswegen dauert auch unsere Ausbildung so lange, weil man eben nicht sagen kann, ja, mach mal diesen Schritt, sondern es ist wirklich so, ehe man diese Tätigkeit übernehmen kann, muss man sehr viel feine Sachen vorher überhaupt probiert haben und hier was gemacht haben, bevor man da wirklich rangelernt werden kann. Und diese Komplexität mündet manchmal in Situationen, das hatte ich jetzt vor 2 Wochen, aber das ist wirklich so, da gab es am Ende nur noch eine Lösung, um diese Situation auch zu deeskalieren. Und da war ein Problem, da war ein Gefäß stark eingeengt, sagen wir es mal so. Ja, und wir mussten quasi die Naht öffnen, um das wieder frei zu bekommen. Aber diese Naht ist natürlich dafür, dass es nicht blutet. Das war ein Verschlussnaht. Und es ging dann quasi darum, in dem Moment diese Naht zu öffnen, das, was man da angenäht hat, abzunehmen und trotzdem die Fäden nicht zu verlieren in diesem Moment, weil sonst reißt alles ein. Und das war quasi, weil dieser Patient wurde schon mehrfach operiert. Das heißt, das war mehr oder weniger, man musste das machen, wenn es nicht klappt, dann klappt eben gar nichts mehr. Ja? Und das war dann wirklich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin hier gerade in einer Situation, wenn ich diese Fäden jetzt nicht gegriffen bekomme, dann hat das eine Konsequenz, die für diesen Patienten halt auch tödlich ausgehen kann. Das muss man einfach so sagen, ja. Und das war natürlich eine extreme Anspannung. Aber irgendwie muss man auch sagen, man hat diese Anspannung zunehmend auch gelernt. Man lernt in diesen Situationen, sich in die hereinzubegeben. Und es hat am Ende auch funktioniert, sonst würde ich es jetzt natürlich hier auch nicht so easy erzählen. Und das war natürlich ein Moment, wo man gesagt hat, okay, man hat hier einen Moment gehabt, in dem man wirklich mit allem dabei sein musste und man hat im Prinzip auch was geschafft, wo man stolz drauf sein kann. Und das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, so intensiv kann dieser Beruf eben auch sein. Ja, nichtsdestotrotz, vielleicht für all die Leute, die sich irgendwie vielleicht auch irgendwann mal als Patient in der Herzchirurgie sehen, unsere Eingriffe sind sehr standardisiert, also sehr vieles funktioniert in einem sehr ruhigen Setting und es gibt eben Komplikationen, die dann eben, die, wenn die auftreten, dann wird es eben spannend und häufig auch sehr stressig, ja.
Hält man so einen Beruf 30 Jahre lang durch? Andersrum, wie ist dein Berufsziel? Wo siehst du Dr. Med Jasper Iske in 5 oder 10 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss wirklich sagen, also ich glaube, die Tätigkeit selber, die hält man durch. Es klingt so ein bisschen blöd, aber man gewöhnt sich da auch ein bisschen dran. Ja, so dieses, ich sag mal so, wenn ich das als das erste Mal als Studenten ein schlagendes Herz offen gesehen habe, war das für mich so, wo ich dachte, ich will das machen. Ja, sagen wir mal, wow, ist das faszinierend und irgendwie auch surreal, was hier gerade passiert. Ja, wenn man sich überlegt, das sehen ja viele Menschen in ihrem Leben nie. Und da dann irgendwie auch tätig zu werden, das war spannend. Das ebbt aber so ein bisschen ab. Inzwischen ist es natürlich für mich auch ein Beruf, was auch gut ist, damit man eben nicht in diesen Adrenalinrausch gerät, sondern eben das Ganze sehr sachlich angeht. Ich glaube, das, was aber besonders belastend sind eben diese heftigen Schichtdienste, die wir teilweise haben, wo wir kommen um 7 Uhr morgens, haben bis 16.30 Uhr unseren normalen Alltag und bleiben dann eben im Haus, um Notfälle abzuarbeiten, teilweise eben bis zum nächsten Morgen. Und da kann ich ganz klar sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu reduzieren, dann würde ich die auch ziehen in diesem Kontext dieses Berufes in 10 Jahren. Und da muss man aber sagen, wenn man dann in diese Leitungspositionen kommt, irgendwann als Oberarzt zum Beispiel, dann nimmt das auch ein bisschen zumindest ab. Ja, also es gibt da schon eine Perspektive, die, sagen wir mal, diesen Stress so ein bisschen rausnimmt. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine Frage, die sich jeder angehende Herzchirurg nach 2, 3 Jahren mal stellt, will ich dieses Leben in 10 Jahren noch führen oder in einer ähnlichen Art oder eben nicht? Und das ist auch ein Grund, warum viele dann irgendwann doch aufhören, ja, also diesen Weg nicht zu Ende gehen. Aber aktuell bin ich davon überzeugt, dass ich das machen möchte und ja, das heißt, mal schauen, wo ich dann in 10 Jahren bin, aber irgendwo an einer Klinik werde ich wohl tätig sein.
Ich hatte dich im Vorfeld gefragt, wie du dich selber so einschätzt. Du hast gesagt, du siehst dich selbst als Menschenfreund, das hatten wir schon, ein wesentlicher Grund, in die Medizin zu gehen. Du hast gesagt, als wissenschaftlich, auch das hatten wir, dass du auch in der Forschung aktiv bist. Das Dritte, was du gesagt hast, war energiereich. Ich glaube, dass unsere Zuhörer das hören, dass du energiereich bist. Und offensichtlich hast du so viel Energie, dass eben dieser Schichtdienst in der Herzchirurgie nicht ausreicht, um sie loszuwerden. Deshalb bist du inzwischen auch Influencer. Du bist auf TikTok, auf Instagram ganz aktiv. Ich habe nochmal nachgeguckt, Instagram 110.000 Follower, TikTok 23.000, hat sich allein letztes Jahr verdoppelt. Warum machst du das? Und was machst du da natürlich?
Man muss dazu sagen, also es war immer schon so ein Hobby für mich. Ich habe damals schon im Studium, ich mochte es, mich mit Medien zu befassen. Ich habe damals, das fing so ein bisschen damit an, dass ich immer so Reisevideos geschnitten habe, wenn wir irgendwo im Urlaub waren. Ja, wir haben dann irgendwie mit meinen Studikollegen, waren wir irgendwie, sage ich jetzt mal, einen Monat in Tansania und dann habe ich danach so ein kleines Aftermovie geschnitten und habe dann so ein bisschen Bezug zu Medien bekommen. Das hat mir Spaß gemacht und die dann auch irgendwie zu teilen, also sich auch mit sozialen Medien zu befassen und auch mit Menschen dann darüber auszutauschen. Und es war so ein bisschen so dieser Punkt, dass ich entschieden habe, mache das jetzt ein bisschen frequentierter und auch, ich sag mal, aufmüpfiger war am Ende der Grund, dass ich schon damals gesehen habe, das fing so kurz vor Covid an, dass immer mehr Leute aus unserem Studium vor allen Dingen sich in diesen Social-Media-Bereich begeben haben und das auf eine sehr plakative und auch sehr unseriöse Art und Weise. Es ging viel darum, quasi medizinische Themen zu behandeln, aber, und da kommt, glaube ich, dieser Begriff an dem ich mich zu teilen, also ich würde zumindest noch ein bisschen differenzieren, der Begriff Influencer bedeutet für mich so ein bisschen, ist eher eine Berufsbezeichnung. Zumindest kommt das für mich so rüber. Ja, das sind Leute, die am Ende in den sozialen Medien ihr Geld damit verdienen, dass sie quasi Werbetätigkeiten wahrnehmen oder Interessenvertretungen, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, so dieses Klasse, wenn man sagt, Influencing, damit ist ja eigentlich eine Tätigkeit gemeint, der man nachkommt und die ist in der Regel monetär begleitet. Und das war auch bei diesem Anfang dieser medizinischen Sektor, sagen wir mal 2019 fing das an, dass eben vor allem Medizinstudierende angefangen haben, da irgendwie sich zu zeigen, was auch völlig in Ordnung war, aber eben mit dem Aspekt, da ist natürlich die Industrie auch darauf aufmerksam geworden, besonders diese Nahrungsergänzungsmittelindustrie zum Beispiel, die haben gemerkt, da sind Leute, die ja im Prinzip ein Recht haben, Kittel zu tragen, das war auch so das Format, und das wirkt erstmal seriös. Und wenn die jetzt anfangen, Dinge zu bewerben, sind das für die sehr gute, sag ich mal, Werbemittel. Ja, also wenn sich da jemand hinstellt und sagt, als Beispiel, ich studiere an der Charité und bin Medizinstudent und befasse mich damit und Leute, dieses Produkt ist super für euch, dann hat das einen gewissen Effekt. So, und der ist deutlich, hat deutlich mehr Aufwind, als wenn das jemand tut, der vielleicht, ich sag mal, viel Sport macht. Der muss das irgendwie beweisen, dass er eine coole Figur hat, aber diese Personen, die halt Medizinstudenten, haben das im Prinzip allein durch dieses Studium schon inne. Und da ist es dann zu dem Punkt gekommen, dass halt sehr viele Fehlinformationen oder fragwürdige Informationen verbreitet wurden, einfach um diese Produkte zu vermarkten. Das hat mich damals gestört. Und dann habe ich hier und da auch mal so, ich hatte damals schon immer mal Videos gemacht, so ums Thema Influencing, aber mal so ein, zwei Videos dazu gemacht und die sind relativ gut angekommen. Und dann merkte ich, okay, das ist ein Feld, was Bedarf hat. Und das wurde immer größer. Es sind immer mehr in dieses Feld eingestiegen, auch diese Werbe. Und das waren nicht mehr nur Medizinstudierende, sondern auch, ich sag mal, Leute, die gar nichts mit dieser Profession zu tun haben. Nicht-Experten, auch teilweise Leute, die einfach irgendeinen Mist erzählt haben. Das wurde immer mehr und es gab eigentlich keinen Gegenpol. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dagegen Videos zu machen, das aufzuklären, teils ironisch, teils sarkastisch, teilweise ernst. Und dann wurde das so ein bisschen, da habe ich gemerkt, okay, es gibt, dieser Gegenpol ist auch gefragt. Und dann habe ich das zunehmend weitergemacht, natürlich auch Freude daran gehabt, mir diese Sachen auszudenken, so als Kreativleistung. Und das Gute ist natürlich, es liegt ja sehr nah. Also ich muss jetzt ja nicht irgendwie in einen anderen Bereich eintauchen, um mich da zu präsentieren, sondern diese Videos kann ich relativ einfach in dem Setting, in dem ich mich bewege, sozusagen produzieren. Und dadurch ist das ein, sage ich mal, sehr einfache Art und Weise zu kommunizieren und auch diesem, ja, dieser Bewegung da einen Gegenpol zu bilden. Und das hat inzwischen recht gut Früchte getragen, sage ich mal, dass da auch wirklich, glaube ich, einiges mit durchbewegt wurde. Und deswegen mache ich das, ja.
Um es nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Ich habe irgendwo gelesen, nein, nicht irgendwo, sondern in der Ärztezeitung, also einem sehr seriösen Medium, Zitat, ich will gegen nicht evidenzbasierte Schwurbelei auf Social Media vorgehen.
Ja.
Was ist nicht evidenzbasierte Schwurbelei? Hast du da mal ein paar Beispiele?
Also ich glaube, man muss sich man kann das relativ einfach zusammenfassen. Und zwar, die größte Markt auf Social Media ist die Lifestyle-Branche. Damit ist gemeint Sport, Kleidung, logischerweise Schmuck, dann die gesamte Kosmetikindustrie und last but not least eben auch diese Wellness-Gesundheitsblase, die es da gibt. Und man kann sich das so vorstellen, Firmen, die Produkte herstellen, aber die nicht aus dem Medizinsektor selber kommen. Wir nehmen das Beispiel Supplements, ja. Ganz einfach, was ein Thema ist, was riesig im Trend ist, war eine Zeit lang das Thema zum Beispiel Ashwagandha. Ja, das war ein Begriff, der wurde viel berühmt. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was man nehmen soll. Oder zum Beispiel Vitamin D ist ein Riesenthema, wo ganz viele Menschen darüber erklären, das ist das Hauptproblem in der Gesundheit. Sagen wir mal, weil wir kriegen durch Sonne zu wenig Vitamin D, also müssen wir es zu uns nehmen. Ja. Und es geht immer so ein bisschen darum, daraus hat sich quasi eine Bewegung entwickelt, dass man Firmen darauf aufbauen und diese daraus Produkte schnüren und sagen, okay, wir vermarkten jetzt Gesundheitsprodukte, sagen wir mal, die uns erstmal, wo man sagt, ja, die sind gut für euch, der Grund sei jetzt erstmal dahingestellt. Und dann ist es sozusagen so, ist ja die Frage, ja, warum sind die denn gut für euch? Und dann wird es quasi schon langsam eng. Bei Medikamenten zum Beispiel ist es so, wenn ich eine Krankheit habe, brauche ich ein Medikament. Das wird wissenschaftlich erforscht und irgendwann zugelassen. Und deswegen ist es ein Medikament und nicht frei verkäuflich. Wenn ich jetzt in diesem Gesundheitssektor als Firma bin und sage, ich will ein Produkt kommerziell verkaufen, kann ich kein Medikament verkaufen, denn Medikamente zu bewerben ist in Deutschland nicht erlaubt. Also muss ich quasi Produkte entwerfen, die quasi frei verkäuflich sind und nahelegen, dass sie den Menschen helfen, also irgendwas Besonderes tun. Und da wird es dann meistens sehr eng, denn wenn sie einen starken Effekt hätten, ja, dann wären sie in der Regel sehr, also ein Wirkungsmechanismus, wären sie ja sehr schnell ein Medikament. Das heißt, das schränkt das schon mal ein. Und dann bleiben am Ende eben viele Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt auch nicht schädlich sind und teilweise die Substitution auch gang und gäbe. Also bei Vitamin D kennt man das vielleicht, dass man das im Winter einnimmt, ja. Und, aber das Problem ist, es fehlt natürlich jetzt an Marketingkraft, weil wie soll ich denn den Leuten erklären, ja, also, ihr solltet jetzt Vitamin D einnehmen, denn das ist gut im Winter, um die Sonne auszugleichen. Okay, das versteht jeder. Das zu bewerben ist nicht so spannend. Ja, das macht dann jeder und dann ist das zu Ende. Also brauche ich Stories und Geschichten drumherum und die werden extrem aufgebauscht. Und da fängt es quasi an, dass zunehmend Fehlinformationen verbreitet werden, die überhaupt nicht wissenschaftlich getragen sind. Zum Beispiel Vitamin D ist dafür da, euch zu verhindern, dass ihr Multiple Sklerose bekommt, dass ihr Diabetes-Probleme habt. Also es wird als Allheilmittel promoviert. Und so ging es eben, dass dann andere Substanzen, die irgendwie aus dem Formgeist, man kann sie essen, sie sind erlaubt, keine Medikamente und haben irgendwie irgendwo im Internet mal Hinweise auf positive Effekte auf den menschlichen Körper, ja. Die werden dann massiv promoted, ja, extrem sind wirtschaftlich interessant. Und dann führt es eben dazu, dass man quasi auffängt, einfach völlig wissenschaftslose Dinge zu verbreiten und auf Social Media eben zu bewerben. Das machen diese Firmen. Und wer sind die Zielgruppe oder wer sind die Mittel? Das sind eben Leute, die irgendwie in der Medizin tätig sind oder sich als solche ausgeben. Und dadurch entstehen Pseudo-Experten, die sagen, ich bin Experte für, ohne je im medizinischen Bereich tätig gewesen zu sein. Medizinstudierende, weil die natürlich diesen Vertrauensvorschuss von Patienten oder auch Menschen bekommen, die für die Industrie besonders interessant sind, weil die dürfen diese Werbung machen. Ärzte dürfen das nicht. Und last but not least eben Leute, die einfach generell Werbung völlig AI-basiert inzwischen in die Welt schießen. Und letztlich kommt es eben so dazu, dass Fehlinformationen sich verbreiten. Und das hat mich halt gestört. Und da bin ich dann langsam Stück für Stück eingestiegen.
Ja, und da gehst du gegen vor. Und zwar auf eine sehr, sehr laute, würde ich sagen, sehr lustige, absolut, überspitzte, ironische Art. Ja. Und eben auch sehr konkret. Also ist ja nicht so, dass du da wissenschaftliche Vorträge hältst, sondern ja tatsächlich teilweise sogar Ausschnitte aus anderen Videos zeigst und namentlich die Leute ja anprangerst sozusagen. Und du sagtest es gerade, das ist ein Geschäftsmodell, was die haben, dass du damit untergräbst. Du schadest deren Geschäft. Wie viel Post von Anwälten hast du schon im Briefkasten gehabt?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also genau, das ist genau der Grundsatz. Ja, man muss sich immer überlegen, wenn Leute auf Social Media sind, verfolgen die häufig ein Ziel und das ist nun mal sehr häufig kommerziell, sollen Produkte verkauft werden. Ja, und es ist eben so, diese Leute machen das, wie kann man Werbung machen, indem man Dinge sehr dramatisch darstellt oder sehr wichtig für den Patienten und sagt, ihr müsst das zu euch nehmen. Und das ist eben eine Art und Weise, die funktioniert auf Social Media. Also Dramaturgie ist einfach das Stilmittel Nummer eins. Und was eben fehlt ist, damals, das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann dieses Stilmittel gewählt habe, ist, sachliche Gegenaufklärung funktioniert gar nicht so einfach. Kommentare schreiben kann der diejenige einfach löschen. Ein Video, wo man sagt, also das ist falsch, weil, funktioniert nur, wenn man man braucht quasi eine Art und Weise, wie man quasi dagegen vorgeht. Und ich habe eben das Mittel der Komödiantenaufarbeitung gewählt. Ja, und eben dadurch auch sehr große Reichweite erzielt, weil Leute das natürlich auch entertaining finden und sich gleichzeitig denken, ja, er hat irgendwie vielleicht, also einige denken das, er hat recht in dem, was er da kritisiert und wie bescheuert ist das eigentlich, was da angeprangert wird. Ja, und dann habe ich eben angefangen, dieses Stilmittel zunehmend, weil mir das auch liegt, auszuführen und das ist relativ Reichweite stark geworden. Und natürlich ist es eben so, wenn dann, sagen wir mal, ein gewisser Rufschaden entsteht oder vor allen Dingen an diesem Geschäftsmodell, dann entsteht im Prinzip immer mal natürlich ein Interessenkonflikt, wo ich auch immer mal E-Mails bekomme oder Abmahnungen. Aber auch ich bin da, glaube ich, rechtstechnisch ganz gut aufgestellt und weiß inzwischen damit umzugehen. Und vielleicht um einmal noch die Grundlage zu erklären, wenn sich jemand hinstellt und über ein Thema viele Informationen im Internet in großer Reichweite verbreitet, auf Instagram, tritt er zum einen Teil seiner Persönlichkeitsrechte an Instagram ab, weil er dieses Video ja Instagram gibt, um es zu verbreiten. Ja, das macht ja letztlich der Algorithmus. Und zeitgleich ist es quasi häufig so, dass diese Menschen auch, man kann diese Videos, man nennt das Remix, man darf darauf kann darauf reagieren, ganz einfach als Funktion. Und deswegen sind diese Reaktionsvideos rechtlich auch nicht quasi einfach, man kann das nicht einfach verbieten. Es sei denn, ich führe einen Rufmord durch, dass ich zum Beispiel eine Straftat nahelege oder irgendwas. Und deswegen ist das am Ende auch gedeckt und deswegen kam auch keine dieser Anklagen oder Briefe groß weit. Ja. Und vielleicht so ein Beispiel mal, wo man auch wirklich sagen muss, da wird es dann wirklich absurd. Da ging es darum, da hat eine Dame sich hingestellt und gesagt, wie man denn einen Masernausweis fälschen kann, ja, damit man seine Kinder ungeimpft in die Kita geben kann. Es ist halt eine Bewegung, die Leute, die sagen, okay, das ist alles Schwachsinn mit den Impfungen. Und da werden Argumente gemacht, die sind natürlich nicht wissenschaftlich basiert. Das ist einfach, ja, da wird einfach irgendwas gesagt. Und da habe ich dann ein Video zu gemacht, wo ich quasi das Ganze parodiert habe. Und dann habe ich natürlich auch direkt E-Mails bekommen. Es kann ja wohl nicht sein, dass ich hier diese Personen zeige, mehr oder weniger. Ja, aber diese Person hat logischerweise dieses Video hochgeladen und zum Remix freigestellt. Also konnte ich das einfach machen. Und dann ist da natürlich auch nicht viel von gekommen. Und ja, das war so ein Beispiel, wo man mal dieses Rechtssystem mal darstellen muss. Und ich glaube halt zuletzt, um es abzuholen, ich glaube, wir brauchen Menschen, die sich auf Social Media mit egal welchem Stil zeigen, um quasi einen Gegenpol zu einem ja, anderen Argument zu stellen. Das kann man auch ganz neutral sagen. Und gerade wenn es eben diese Fehlinformationen sind, die sich sehr einfach verbreiten, weil sie natürlich Erschütterung auslösen oder Vertrauensverlust, ist das gar nicht so schlecht, dass wir das haben.
Wie finden das denn deine Berufskollegen? Also was sagt ein Professor Dr. Doktor an der Charité in Berlin dazu, was du sagst, was du da machst? Finden die das standesgemäß?
Genau, das war anfangs natürlich so, als ich damit angefangen habe, allein dieses Thema, sich auf Social Media so präsent zu zeigen und viel von sich preiszugeben, war natürlich auch einmal, wo man sagte, so, oh, muss das sein? Vor allen Dingen als Arzt, das ist ja so ein bisschen das Argument. Und ich glaube aber, was man inzwischen gezeigt hat, und es war auch nicht gemäß der Zeit, es gibt inzwischen viele Ärzte auf Social Media oder mehr als vorher, ich war, würde ich sagen, so mit in der Anfangszeit dabei. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass auch die breite Bevölkerung sieht, Ärzte sind auch einfach ganz normale Menschen neben ihrem Job, ja. Und ihre Persönlichkeit zu zeigen, sollte auch möglich sein. Das nimmt vielen die Hemmung vor Ärzten, das muss man schon sagen. Also nicht nur jetzt vor mir, sondern gibt es ganz viele verschiedene Stilmittel, die die Leute wählen. Und auf der anderen Seite darf man sich auch nicht im Klaren sein, und das war, glaube ich, der Punkt, es besteht eine massive Gefährdung für unsere Arbeit, die so nicht entgegengekommen wird. Ein ganz einfaches Beispiel, ein wissenschaftlicher Artikel, den ich veröffentlicht habe. Das ist mein größt publiziertes, sage ich mal, mein Artikel. Der wurde in einem sehr renommierten Journal, das heißt Nature Communications, publiziert. Und der hat inzwischen, glaube ich, 60.000 oder 70.000 Aufrufe. So viele Menschen haben diesen Artikel gelesen. Und das ist quasi wirklich schon, spielt, sage ich mal, in der Top-Notch der Wissenschaft. Das ist was auch Leute, die nichts mit Transplantation zu tun haben, gelesen haben. Ja. Und das ist was, du gibst Wissenschaft voraus in diesen Journalen. Und zum Vergleich, ein Video, wo jemand erzählt, dass, also dieses Video mit der besagten Dame, die diesen Impfausweis fälschen will, hat auf Social Media 3,5 Millionen Aufrufe. Das heißt, wir sprechen hier von Dimensionen, die nicht mehr matched sind. Das heißt, wenn sich auch ein Laie, sagen wir mal, belesen will, dann guckt er so ein Thema Bluthochdruck. Dann guckt er irgendwo, findet irgendeine Zeitschrift, sagt so, das lese ich mal. So, das wird ihm dann irgendwo, muss er sich aktiv suchen. Parallel macht er sein Handy auf und kriegt am nächsten Morgen jemand erzählt, der ihm sagt, diese ganzen Medikamente, die euch Ärzte verschreiben, die bringen gar nichts, sondern die wollen euch nur, ja, wie auch immer. Und der hat dann quasi zwei Quellen. Die eine kommt permanent, die andere muss er aktiv suchen. Und das führt bei Hausärzten und so weiter dazu, dass diese Menschen konfrontiert werden mit Fehlinformationen, wo sie dann erstmal Arbeit reinbringen müssen, um das zu erklären, dass das ja völliger Humbug ist. Und diese Lücke, das aufzuklären, das hat, glaube ich, die Ärzteschaft, sage ich jetzt mal, gemerkt. Auch die Ärztekammern gemerkt, dass wir da Aufklärung betreiben müssen und dass wir eben diese Medien auch pushen müssen, dass wir da als Gegenpol stehen müssen, um eben diese Grundlage, dieses Unvertrauen beim Menschen, das eben geschürt wird durch diese Fehlinformation, wiederherzustellen oder zumindest den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich beide Pole in großer Masse anzuschauen. Ja? Sagen wir mal, vor 2 Jahren war es so, da gab es die Fälschung des Impfausweises im Feed und inzwischen gibt es erst das Video über Fälschung des Impfausweises und dann komme ich und erkläre, warum das Schwachsinn ist. Und dann kann die Person am Ende selber frei entscheiden, ob sie jetzt dem Charité-Arzt glaubt oder dem, ich weiß nicht, ohne Profession, sagen wir mal so.
Ich glaube übrigens, dass das gar nicht, ja, dass es schon auch ein neues Phänomen ist, natürlich durch Social Media, aber vielleicht ist es gar nicht so neu. Also wir haben sicherlich auch Zuhörer, die sind weniger auf Insta und TikTok unterwegs und dafür vielleicht noch mehr auf ARD und ZDF. Aber wenn man nochmal so aus Versehen im analogen Fernsehen landet, kurz vor 7 oder kurz vor 8, gefühlt werden da ja auch ausschließlich Medizinprodukte präsentiert, die übrigens häufig gefühlt auch mit Anti-Aging zu tun haben. Da geht es dann eben um die Prostata, um die Verdauung, um Schwindel, um Falten, um Gelenke. Also es ist nicht nur die Social-Media-Zielgruppe, die mit solchen Produkten bombardiert wird. Aber ich wollte eigentlich schon einen Schritt weiter. Was wir, glaube ich, hören, ist, dass du das mit sehr viel Engagement machst, mit viel Power. Und ich habe den Eindruck, dass es dich eben auch durchaus auf die, ja, vor die Kamera zieht, aber auch auf die Bühne. Und dass das dir vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt ist. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich ein bisschen geguckt habe, ob ich deinen Namen Jasper, ob ich da was finde. In dem Zusammenhang bin ich auch auf einen Artikel gestoßen bei uns in den Grafschafter Nachrichten von 2013. Da berichten wir über den Abiturabschluss am Stadtring. Und in diesem Text wird auch berichtet, dass als Schülervertreter ein gewisser Jasper Iske da aufgetreten ist. Und ich zitiere mal aus der Zeitung, da schreiben wir nämlich Zitat: So berichtete Jasper Iske von den zahlreichen Streichen, die er und seine Mitschüler ihren Lehrern im Laufe ihres Schülerlebens gespielt hätten. Doch hätten die Lehrer die Hoffnung in ihre Schüler bis zur letzten Minute nicht aufgegeben. Was war da denn los? War der Jasper Iske damals schon so eine kleine Rampensau, und warst du dann mehr Typ Klassenclown oder Klassensprecher?
Genau, also ich muss sagen, vielleicht mal vorab, ich bin bis heute sehr, sehr dankbar über meine Zeit am Gymnasium Nordhorn. Das auch an all die das irgendwie hören. Ganz liebe Grüße, es hat mich extrem geprägt und ich gucke da immer gerne drauf zurück. Und ich glaube, was man echt sagen muss, was ich gemerkt habe, ist, ich bin damals absolut natürlich auch, sagen wir mal, ein sehr wilder Schüler gewesen. Das ist ganz gar nicht von der Hand zu weisen. Ich hatte auch immer mal wieder so, ja, dass wir an einem Punkt gewinnen, das war zu viel, gerade im Stören im Unterricht und so weiter. Das kam auch immer wieder vor. Und ich glaube, was aber auch so Thema war in unserer Schulzeit, war eben, wir hatten immer wieder Lehrer, die natürlich auch gesehen haben, was wir vielleicht auch konnten, also so an Leistung, wenn wir in der Schule waren. Ich war ja am Ende doch auch ein guter Schüler, so was die Noten angeht, was meine Prüfung angeht, und habe mich auch gerne beteiligt. Und viele haben, glaube ich, auch gesehen, dass so, dass wir natürlich auch Interesse, auch in meiner Klasse habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und was eben schon aber so war, ist, wir hatten natürlich unfassbaren Spaß daran, uns irgendeinen Mist auszudenken. Und ich glaube, das ist auch bis heute wahrscheinlich immer noch an der Schule irgendwie teilweise hängen geblieben. Ich glaube, da waren auch ein paar Sachen dabei, wo man gut drüber lachen kann, glaube ich, was da so gemacht wird, und natürlich auch...
Ja, Dinge, wollen wir ein Beispiel hören. Was denn?
Beispiel? Ach, zum Beispiel, wir haben damals gab es den Weihnachtsmarkt am Gymnasium Nordhorn. Wir hatten immer so einen Schülerweihnachtsmarkt, sag ich mal. Da konnte man dann irgendwie einen Tag hingehen und da wurde alles geschmückt. Und wir haben uns dann sind wir mit einer Gartenschere hin und haben uns den Weihnachtsbaum schnabuliert und den dann bei uns in der Klasse aufgestellt und geschmückt. Und da kam dann irgendwann unser Lehrer, das war damals Herr Hamel, ja, liebe Grüße, rein und guckte einfach nur, woher das kam, ja. Und solche, ja, Sachen sind immer mal wieder vorgekommen, wo wir uns irgendwie so, ja, Schelmereien ausgedacht haben. Und ich glaube, so der Streich, der wahrscheinlich einerseits völlig drüber war, aber auch im Gedächtnis war, wir haben dann irgendwann mal, da haben wir im Treppenhaus einen Stau verursacht, in dem oben ein paar Leute quasi das Treppenhaus nach der Pause blockiert haben und unten, und dann ist von oben einer mit einem 40 Liter Wassereimer gekommen und hat den in dieses Treppenhaus geschmissen. Dadurch waren dann erstmal vier Schüler, sage ich mal, schulunfähig und mussten nach Hause sich umziehen. Das war natürlich absolut drüber, aber so, ich sag mal, für die Geschichte war es auf jeden Fall etwas Witziges. Aber natürlich gab es da dann auch den notwendigen Ärger. So, das war, solche Aktionen gab es immer mal wieder, aber viele waren auch, glaube ich, ja, ganz, ganz ohne böse Absicht so oder irgendwie als Schlimme. Wir hatten dann zum Beispiel an der Außenstelle, wir waren damals noch an der Außenstelle, und dann gab es...
Wo war die denn? Die kenne ich gar nicht.
Die VHS, das war damals, zwei Jahre war das Gymnasium für die 7. und 8. Klasse an der VHS. Und da haben wir dann, gab es so ganz, ganz schwere Betonbänke, die da standen auf dem Schulhof. Und wir haben uns dann mit unseren 30 oder 20 Jungs aus der Klasse zusammengetan und diese Bänke quasi wie so eine Art Treppe, ja, vor die eigentliche Treppe des Schulaufgangs gebaut. Und dann kam irgendwann, dann die Schüler mussten alle da drüber laufen. Ich weiß dann noch, dann kam nach der Pause unser alter Lehrer Herr Wocken, oder das war der Leiter der Außenstelle damals, machte die Tür auf, kam herein und sagte, ja, okay, wer hat diese Bänke dahingestellt? Und alle guckten sich an und sagten, woher weiß der das? Sagen wir mal, stand nach und nach einige auf. Und so, ja, wie war das wohl? Und dann sagt er einfach nur, ja, ich wusste es eigentlich überhaupt nicht, aber ich dachte mir schon, dass ich hier richtig bin. Ja, also so, es gab da, glaube ich, so Geschichten, die auch ganz bittersüß waren, sage ich mal. Und nichtsdestotrotz, ich bin sehr gerne zu der Schule gegangen und habe auch, glaube ich, immer mal wieder eben auch durch eine ganz gute Sympathie in der Stufe eigentlich genossen. Und deswegen war ich dann am Ende auch dieser Schülersprecher für die Oberstufe für ein Jahr dann, genau.
Ja, guck, also einer von denen, die da die Streiche gespielt haben, operiert heute Herzen. Ne? So,
kann man
so
das sagen, ja.
Auf der Schule.
Absolut.
Nochmal einmal zurück zu dieser Abi-Feier. Also ist eben so, ne? 144 Abiturienten, wer stellt sich auf die Bühne und spricht für die Jasper? Ich sagte schon so ein bisschen was von einer Rampensau im positiven Sinne, ne? Dass man sich nach vorne stellt, dass man auch Gas gibt auf der Bühne. Da strahlst du aus, auch im Gespräch. Und du bist eben auch DJ. Das ist sozusagen war ja noch der letzte Punkt. Ne? Also nicht nur ja. Forscher und Arzt und Influencer oder was auch immer oder Anti-Influencer vielleicht ja auch eher, sondern auch DJ. Wie kommt das jetzt noch wieder? Warum stehst du da jetzt auch noch auf der Bühne?
Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich hatte schon immer Spaß daran, irgendwie auf der Bühne zu stehen, aber irgendwie auch so Entertainment zu machen. Das liegt mir, glaube ich, auch ganz gut. Und ich bin sehr, also auch wenn ich nie groß irgendwie musikalische Erfolge hatte, bin ich recht musikalisch aufgewachsen. Also mein Vater ist irgendwie, glaube ich, dem ist das in die Wiege gelegt, alles an Instrumenten irgendwie so ein bisschen zu können. Der hat ein sehr, sehr gutes Gehör und kann quasi jeden Song irgendwie nachspielen. Ich habe das ein paar Mal gesehen, da hat er sich einfach ans Klavier gesetzt, hatte als Kind Klavier und einfach aktuelle Lieder nachgespielt. Also ich bin viel mit Musik quasi konfrontiert gewesen, einfach in der Jugend, hat viel Musik gehört. Meine Schwester singt sehr gut und ist extrem musikalisch, muss man auch sagen. Und dann war es irgendwie so, haben auch meine Eltern, Mama und Papa irgendwann gesagt, ey, ist es doch ganz gut, wenn du auch irgendwie Musik machst. So, und dann habe ich halt eine Gitarre habe ich dann gelernt an der Musikschule. Und muss ich ehrlich sagen, hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Das war eher so, gehört irgendwie dazu, weil ich das auch sehr schwer finde, dieses Instrument, muss ich sagen, diese Fingerfähigkeit zu entwickeln. Und dann war aber immer, Musik war irgendwie immer da. Und ich habe mich dann irgendwie zunehmend auch ab dem so Abitur und dann im Studium auch mit Musik befasst. Ich mochte es irgendwie, Musik zusammenzustellen, Playlists zusammenzustellen. Und dann kam immer mal wieder, weil wir eben auch Partys gemacht haben und so, dass ich dann so ein bisschen die Musik arrangiert habe, sag ich mal. Und so kam auch schon so ein bisschen früh die Idee, oh, irgendwie finde ich DJing cool, sag ich mal. Es hat sich aber nie wirklich ergeben, dass man das irgendwie macht. Gerade auch in Hannover ist jetzt nicht die DJ-Stadt, sage ich mal.
Also in Hannover hast du dann, studiert, ne? Hatten wir, glaube ich.
Gesagt. Ja, in Hannover habe ich studiert, richtig. Genau, da bin ich dann ja hingezogen im Studium. Und dann kam es irgendwann so, dass ich in meinem letzten Jahr sozusagen an einen, auch Medizinstudenten geraten bin. Wir waren zusammen in Zürich und der hörte sehr ähnliche Musik wie ich, auch viel so elektrisch. Und der hat dann immer schon so ein bisschen Musiksets gemacht, also so Musik arrangiert für 30 Minuten und auch was zusammengemixt und so. Und das haben wir dann irgendwie einmal haben gesagt, wir wollen auf so ein Medizinerfestival, das sind die Medi-Meisterschaft, das ist ein großes Festival von Medizinstudierenden. Lass uns doch da mal bewerben, dass wir da mal auftreten mit so einem Set. Und das hat dann auch geklappt, da haben wir dann auch so einen Slot bekommen, das haben wir gemacht. Und da habe ich das erste Mal so gemerkt, hey, mir macht das unfassbar Spaß, auf dieser Bühne irgendwie zu stehen und auch zu entertainen. Und das irgendwie mit Musik zu verbinden, war ein von mir bis dahin noch nicht so entdecktes, eine Passion, sage ich mal. Und irgendwie haben wir dann gesagt so, hey, wir werden jetzt DJs. So, das kam dann irgendwann. Dann haben wir das auch durchgezogen, haben dann einfach angefangen und irgendwie überall. Und ich habe mich dann da, würde ich sagen, auch besonders reingehangen. Und irgendwie habe das zunehmend auch gemerkt, so als mich erfüllt das irgendwie dieses immer mal wieder. Es war auch gar nicht so frequentiert, muss man sagen. Es war immer mal wieder, gab es in den Gig bekommen, da habe ich viel Zeit drin investiert, in meiner richtigen Freizeit, sage ich mal, zu gucken, wo können wir das mal machen. Das war eigentlich ein Ausgleich. Ja. Also ich habe Musik gemacht, Musik arrangiert, wenn ich dann zu Hause war und habe mich dann Musik gehört in meiner Freizeit, mich hingesetzt, einfach mal durchgehört, was so lief. Und das war so mein Hobby, sage ich mal. Ja, viel ich zum Sport gehe ich irgendwie nur ins Fitnessstudio, hatte ich da jetzt keine großen, sondern habe ich mich mit Musik befasst und das immer weiter gespielt und dann ist das irgendwie, hat das Anklang gefunden und inzwischen läuft das so professionell, würde ich mal sagen, ja.
Und das ist dieses DJ-Duo, ich glaube French Sisters nennt ihr euch.
Fängt es an.
Also zwei genau. Jungs sind Sisters sozusagen.
Sozusagen, ja genau, das und war so denn. Das war der Start.
Du bist im letzten Jahr ja auch noch bei den Italo Brothers eingestiegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Genau, es war letztlich so, die Grundidee, wir hießen damals noch anders, Bastian und Jasper, so waren unsere Namen, haben wir einfach angefangen. Und dann habe ich irgendwo gesehen, dass die Italo Brothers, die aus Norton kommen, auf einem Festival auftreten, was so mit dem Ziel, wo man theoretisch hinkommen könnte, als kleiner Act, sagen wir mal. Ja?
Also das muss man kurz erklären. Gesagt, erklär bitte kurz, ja? wer sind die Italo Brothers? Das weiß nicht jeder, das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären.
Also das sind, ja, das ist eine Musikgruppe aus Norton und einer der, würde ich sagen, erfolgreichsten deutschen Electronic Acts, sage ich mal. Und,
also die waren richtig groß, ne? Oder sind richtig groß.
International. Groß. Ne? Welthits, ja. Man kennt Stamp on the Ground, den wird jeder kennen, sonst mal reinhören. Und ich hatte den einfach geschrieben, gesagt, ey, ich habe gesehen, ihr tritt da auf. Hier, wir kommen auch aus Norden, könnt ihr da was klären? Ja, und ich war tatsächlich damals, der in der Fußballmannschaft hat mich der Frontsänger Matthias Metten, trainiert. Und da habe ich ihm so geschrieben, hey Matthias, ich habe gesehen, ihr seid da lange nichts gehört, ich bin Jasper, ihr kennt mich noch aus seiner Mannschaft und ich mache jetzt auch Musik und könnt ihr mich da vielleicht irgendwie, könnt ihr uns da reinbringen? Und dann sagte er, ich guck mal, lass uns mal sprechen. Und da kam es nämlich, die hatten nämlich die Idee für ein Spin-off-Projekt und jetzt macht der Name auch Sinn, es gibt die Italo Brothers und die French Sisters. So, und dann haben die gefragt, wollt ihr das machen? Und habe ich gesagt, ey, wir haben da Lust drauf. Und so wurde das dann so ein bisschen semi-professionell. Wir haben dann quasi angefangen, auch Musik zu promoten und so weiter. Erst bei ersten Ideen mitgewirkt und dann eben auch zunehmend aufgetreten. Und dann kam quasi im letzten Jahr die Sache, dass wir gesagt haben, ich habe dann viel Kontakt mit Matthias gehabt und auch Chris Müller, der auch in Norton ist, uns immer ausgetauscht über dieses Projekt damals von Schisters und mehr oder weniger, ja, kannst du dir vielleicht vorstellen, hier auch irgendwie mitzumachen, sage ich jetzt mal, ja. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, könnte ich. Und dann habe ich mit denen mich viel ausgetauscht und bin dann irgendwann, kam so die Idee, okay, wir im nächsten Jahr gehen wir das ganze Thema an. Und dann bin ich da eingestiegen, ja.
Und, ja, und einsteigen mit einem heißt richtig große Auftritte, oder?
Ja, Vollzeit dabei, sagen wir mal, die Auftritte mit gemacht mit einem Freund zusammen. Daniel heißt der Wollbeck, kommt auch aus Norton. Und das war so die Ebene, man kannte sich so ein bisschen über Ecken und so weiter. Und wir hatten ja über dieses Projekt French Sisters schon so ein Jahr, sage ich mal, zusammengearbeitet. Die Chemie stimmte. Und dann haben wir das jetzt im Prinzip angenommen und seitdem geht es rund.
Ja, interessant, weil ich hatte mir nämlich gefragt, ob das Zufall ist. French Sisters, Italo Brothers, also einmal Frankreich, einmal Italien. Und du hattest im Vorfeld nämlich auch erzählt, dass du das eins deiner Hobbys ja Reisen planen ist. Das fand ich ganz spannend. Ja. Also du hast nicht geschrieben, mein Hobby ist Reisen, sondern mein Hobby ist Reisen planen.
Ja.
Was ist denn daran so toll? Also ich plane überhaupt nicht gerne, ich reise gerne.
Ja, das stimmt. Es ist so ein bisschen so dieses, ich glaube, ich habe mit meinen Freunden aus dem Studium sehr viel bin ich gereist. Das ist Backpacking klassisch. Wir waren wirklich, wirklich an vielen Orten in der schönen Welt, sage ich mal. Und eine Sache war einfach, dass wir so ein bisschen, man musste sich die Ziele anschauen. Mich haben mal gewisse Ziele mal begeistert und kam so ein bisschen die Position, dass ich überlegt habe, okay, wie klappern wir diese Ziele ab? Und es hat mir irgendwie Spaß gemacht, so diese Routen zusammenzustellen. Und es hat sich irgendwie bis heute gehalten. Also wenn wir so Urlaube machen mit Freunden, dann ist das häufig, dass ich so ein bisschen diese Reise plane. Macht das Spaß? Ich finde das irgendwie schön auch zu sehen, wenn die Reise irgendwie funktioniert, bis alle irgendwie so dabei sind, ja, und irgendwie dann auch das Ganze wertschätzen, dass das cool geworden ist. Und wir haben, glaube ich, echt schöne Urlaube schon gemacht und auch also aufwendige Urlaube. Und das ist so ein auch so ein kleines Hobby, was dann immer mal stattfindet. Und klar, das muss man aber fairerweise sagen, das hat jetzt ein bisschen abgenommen, weil man nicht mehr so die Zeit hat, sich da so im Detail mit zu befassen. Das heißt, wenn wir diese Reisen haben, dann sind die doch etwas kürzer geplant, sage ich mal so.
Also auch noch Reiseleiter Iske nach
das jetzt nicht,
Dr.
Nein, das
Iske und allem dann ist auch ja noch so der Reiseleiter.
Einmal ich sag mal, wir machen einmal im Jahr so einen Urlaub und dann wird da ein bisschen geplant. Und ja, das ist dann so, da steht jetzt bald auch wieder, weil letztes Jahr waren wir zusammen in den Pyrenäen wandern mit den Jungs aus meiner Heimat. Und jetzt geht's im Ende Februar, machen wir eine Vulkanbesteigung in Guatemala.
Wow, ja, so das klingt
coole
spannend.
Trips, aber auf kurze Zeit. Ja, also das ist immer nett. Das war so die Main-Beschäftigung im Studium, dass wir irgendwie Reisen ausgefrickelt haben, wo wir hin können. Ja.
Jasper, das war eine prallvolle Stunde. Ich habe den Eindruck,
ja, absolut.
Wir könnten locker oder du könntest locker noch 2-3 Stunden weiter spannende Sachen zu erzählen. Aber wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich und bin sehr gespannt, wo dich deine Reise, deine Lebensreise sozusagen noch weiter hinführt. Da scheinen ja viele Wege noch möglich zu sein. Vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns im Podcast. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann.
Vielen, vielen Dank. Ich danke auch, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt. Darf ich noch eine Person, ein paar Leute grüßen?
Oh, wie früher im Radio. Mach das. Aber wenn Sie müssen
aus der Herrschaft kommen. Ich sage mal, meine Eltern und meine Schwester und meine Freundin Maria und die ganzen Fiddler.
Also, Grüße gehen raus in die Grafschaft. Vielen Dank, Jasper.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.